Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit unserer Erinnerung ist es eine merkwürdige Sache. Unser Gedächtnis scheint aus lauter Schichten zu bestehen. Manches kommt blitzhaft zum Vorschein, nachdem es lange versunken war. Vielleicht hat sich der Autor und langgedienter Radiomann Stefan Krass deshalb zu einem Mosaik aus lauter Splittern entschieden, in seinem Buch Die Stunde des Seepferdchens. Stefan Krass war bei mir im Studio. Welches denn die Stunde des Seepferdchens ist, wollte ich als erstes von ihm wissen.
Naja, die Stunde des Seepferdchens ist die Stunde der Erinnerung, weil das Seepferdchen ist ja der deutsche Begriff des lateinischen Namens Hippocampus. Und der Hippocampus ist diese Region im Gehirn, wo unsere Erinnerungstätigkeit organisiert und koordiniert wird. Und deswegen habe ich eben dieses Seepferdchen, was mir ganz davon abgesehen auch ein sympathisches Tier ist, in den Titel gehievt.
Es ist eine Geschichte über die Nachkriegszeit. Ihre Umstände waren privilegiert, aber der Krieg hat sich eigentlich überall abgelagert. Können Sie uns das so ein bisschen erzählen? In welchen Momenten kam er zum Vorschein und welche Rolle hat er auch für Ihren Erinnerungsprozess jetzt gespielt?
Ja, ich bin 1951 geboren. Die Eltern und die Großeltern waren Kriegsgeneration. Und es gibt hier eine interessante Geschichte in dieser ganzen Konstellation. Sie haben das vorhin schon erwähnt und das ist dieses Wort Splitter. Wir haben einerseits die Erinnerungssplitter, ja, das heißt, die Erinnerung ist ja nie komplex, die ist nie vollständig, die ist immer fragmentarisch. Deswegen habe ich mich auch für diese episodische Art des Erzählens entschieden. Das ist ja nicht chronologisch oder systematisch, sondern das sind sozusagen Erinnerungsfetzen, Erinnerungssplitter, die da auftauchen. Und diese Splitter, die finden wir natürlich auch wieder, wenn wir diese Nachkriegsgeschichte angucken. Denn diese ganzen Splitter, die sich in diese bundesrepublikanische Frühzeit eingelagert haben, aus der Nazizeit, die sind auch nie als etwas Ganzes überliefert worden, sondern das sind Fragmente, die in allen Familien eine Rolle gespielt haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich musste immer denken an diese Granatsplitter, von denen mein Vater immer erzählt hat, die er im Körper trägt und die anfangen können zu wandern. Und für uns Kinder war das eine schreckliche Vorstellung, dass diese Splitter wandern und möglicherweise die Halsschlagader treffen. Aber diese Splitter, die sind eben auch in die Nachkriegsgeschichte gewandert, in die junge Bundesrepublik. Und was sie dort angerichtet haben, dafür gibt es ja vielfältige literarische Zeugnisse.
Und in gewisser Weise stecken sie dann auch in der Kindergeneration selbst 15 Jahre später. Ich bin eine Generation jünger, aber diese Splitter und die Hinterlassenschaften des Krieges sind sehr spürbar. Durch welche Dinge, Erfahrungen werden Erinnerungen denn ausgelöst? Wie war das bei Ihnen? Sind das Gerüche? Sind das Einfälle? Wie kommt das an die Oberfläche?
Oftmals waren es bei mir optische und visuelle Attraktionen, oft auf Reisen, meistens in entspannten Situationen. Aber man kann ja Erinnerungen nicht erzwingen. Heidegger hat ja so schön gesagt, wir haben keine Gedanken, die Gedanken kommen zu uns. Und so ist es mit Erinnerungen ja auch. Man kann sich nicht zwingen, sich an etwas Bestimmtes zu erinnern, aber man kann sich vielleicht in eine Lage versetzen, auch in eine innere Lage versetzen, wo es leichter ist, sich an Dinge zu erinnern. Und irgendwann muss man einen Strich ziehen.
Hat sich denn das Bild Ihrer Eltern verändert, das Sie hatten?
Ich kann nicht sagen, dass es sich verändert hat. Also ich meine, die Eltern kommen ja nicht sehr positiv weg in diesem Buch. Es hat natürlich vieles an die Oberfläche gespült. Wir sind wirtschaftlich in großzügigen Verhältnissen aufgewachsen, aber die inneren Verhältnisse waren nicht so glücklich wie die äußere Fassade. Aber das war ja überhaupt in den 50er Jahren ein Signum dieser Zeit, der 50er und 60er Jahre. Die Fassade musste glänzen. Dahinter arbeitete eben dieser Krieg weiter. Und auch die Nazizeit und auch die Schuld. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist die Zeit gewesen der größten geschichtsbekannten Verbrechen. Die Tatsache, dass die Elterngeneration und die Großelterngeneration diese Schuld nicht angenommen haben und diese Schuld nicht bearbeitet haben, heißt ja nicht, dass sie weg ist. Die ist ja nicht verschwunden. Es gibt ja diese These von der transgenerationalen Schuld und von dem transgenerationalen Trauma. Das lebt natürlich in den Nachgeborenen weiter und verlangt nach Bearbeitung.
Das, was den Charme Ihres Buches ausmacht, ist, dass es einerseits Erinnerungen gibt an diese Eltern- und Großelterngeneration, auch an die Nöte des kleinen Jungen oder dann des Heranwachsenden, aber andererseits auch sehr viel Alltagsbeobachtungen oder Mythendinge, die man damals sagte, wie zum Beispiel, dass das Glas mit der Cola dann irgendwann ein Stück Fleisch zerfressen würde. Wie sind Sie da vorgegangen? War das auch assoziativ in der Komposition?
Also die Endkomposition, die Collage, die war nicht assoziativ, sondern da habe ich richtig dran gearbeitet. Viele Erinnerungssequenzen, viele Episoden sind ja für sich banal. Was ich dann entdeckt habe, ist, dass sie leben durch die Collage und durch dieses Serielle. Wenn jeder Satz anfängt oder jede Episode anfängt mit "Ich erinnere mich" und dann kommt eine kleine Geschichte oder Beobachtung, dann kriegt das Ganze so einen Drive und natürlich auch eine Form. Die Collage ist deshalb interessant, weil die Collage ja auch nie etwas Vollständiges zeigt. Eine Collage lebt ja dadurch, dass sie etwas zusammenbringt, was eigentlich nicht zusammengehört. Und dann gibt es Bruchkanten. Und diese Bruchkanten in den Geschichten, die irgendwo wieder aufgenommen werden, aber nicht chronologisch, das fand ich besonders interessant. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir immer vorgestellt habe, da kann die Leserin oder der Leser anknüpfen mit eigenen Erfahrungen. Ich zitiere ja an irgendeiner Stelle auch diesen schönen Satz von Victor Hugo: Was ich euch von mir erzähle, erzähle ich euch von euch.
Erzählen Sie uns etwas zum Untertitel, Stefan Krass. Memorandum oder Memorandum lautet er.
Ja, ich wollte anspielen mit diesem Wort random, was ja in Memorandum steckt, auf den Umstand, dass unser Gedächtnis eben und unser Erinnerungsvermögen assoziativ arbeitet und nicht systematisch oder chronologisch. Ich habe dieses Verfahren nicht erfunden. Dieses Verfahren habe ich aufgegriffen von einem französischen Schriftsteller, der mich auf viele Weise begleitet hat, nämlich Georges Perec, der ein wunderbares, bis heute nicht übersetztes Buch geschrieben hat, Je me souviens, ich erinnere mich. Da fängt auch jede Episode mit Ich erinnere mich an. Und das Zweite ist Georges Perec, der von vielen als der Erfinder dieser Form gehandelt wird, ist auch nicht der Erfinder, sondern es ist Joe Brainard, ein amerikanischer Künstler, der seine Erinnerungen aufgeschrieben hat in den 70er Jahren. I Remember hieß das Buch und das war in Amerika ein sehr großer Erfolg. Und irgendwann haben sich Perec und sein amerikanischer Freund getroffen, Joe Brainard, und dann hat Perec dieses Verfahren übernommen.
Also so besteht die Literatur auch aus dem immer wieder Neuaufnehmen von alten Formen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Büchermarkt, Stefan Krass.
Sehr gerne.
Die Stunde des Seepferdchens erscheint in diesen Tagen bei Elsinor, 204 Seiten für 19,90 €.